Herzlich willkommen, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, zu einer neuen Folge des Revi-Profcast und zu einer allerersten Folge eines Revi-Profcast-Spezial. Heute geht es rund um das Thema Straftaten im Zusammenhang mit Klimaaktivismus und mehr dazu gleich nach dem Intro.
Profcast Jena. Präsentiert vom FSR der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der FSU Jena.
Ja, richtig gehört. In dieser und vermutlich auch in der nächsten Folge haben wir uns etwas Neues für euch überlegt. Anstatt eines regulären Gesprächs mit einem Professor folgt heute eine Diskussionsrunde zum Thema Strafrecht und Klimaaktivismus mit einem Professor und drei seiner Seminarteilnehmer. Mein Name ist Jesko Zagatowski und für diese Spezialfolge möchte ich ganz herzlich begrüßen Hanna Mauntel.
Hallo.
Deborah C.
Hallo.
Dennis Wildenauer.
Hi.
Und Professor Dr. Edward Schramm, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschaftsrecht und europäisches und internationales Strafrecht.
Ja, hallo.
So. Unsere drei studentischen Gäste waren Teilnehmer eines kriminalpolitischen Seminars bei Professor Schramm, bei dem es um die Staatsgewalt und eben auch um Straftaten im Kontext des Klimaaktivismus ging. Und dann hatte Professor Schramm die geniale Idee, eben so eine Runde hier zu veranstalten. Jetzt sitzen wir hier mit der Spezialfolge. Vielleicht eine kurze Erklärung zur Vorgehensweise. Grundlage der Diskussion ist eben das Seminar und die dort bearbeiteten Schriften. So, jetzt haben wir trotz einer fantastischen redaktionellen Zusammenfassung, danke dort an Finn, der dort sehr viel geholfen hat, Zusammenfassung der Seminararbeiten, bin ich in dem Thema jetzt nicht komplett drin. Aber dafür haben wir ja hier unsere Diskutantinnen und Diskutanten. Meine Aufgabe hier wird es eher sein, dass ich mal einen kritischen Blick auf die Uhr werfe und vielleicht auch mal ein paar Fragen stelle für Leute, die in dem Thema nicht ganz so drin sind, damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die eben vielleicht nicht so in dem Thema drin sind, auch mitdenken können. So, steigen wir gleich direkt ins Thema ein. Alle Schriften haben sich eben auch mit dem Thema Klimaaktivismus auseinandergesetzt. Da wurde auch gesagt, dass eine zunehmende Relevanz hat, dieses Thema. Vielleicht auch so zur örtlichen Einordnung. Bereits im Juni 2023 hatten wir diese sogenannten Klimakleber auch in Jena. Und vielleicht, Hanna, erstmal direkt die Frage an dich zur Einordnung. Um wen handelt es sich denn eigentlich bei dieser letzten Generation?
Ja, genau, wir beschäftigen uns heute mit der letzten Generation. Die Bewegung entstand 2021 aus Teilnehmenden eines Hungerstreiks in Berlin. Daran schloss sich dann ein Treffen mit Bundeskanzler Scholz an, welches aus der Sicht der Aktivisten sehr enttäuschend verlaufen war. Und sie kritisierten insbesondere das mangelnde Bewusstsein des Bundeskanzlers für die existenzielle Bedrohung der Gesellschaft durch die Klimakrise. Seitdem verfolgt die Bewegung unter Berufung auf klimatische Kipppunkte das Ziel, mithilfe von Mitteln des zivilen Ungehorsams Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Klimakrise zu erwirken. Konkret fordert die letzte Generation ein Tempolimit von 100 km/h und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket. Zudem drängt sie auf die Einberufung eines Gesellschaftsrats, der Maßnahmen erarbeiten soll, wie Deutschland bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe beendet, also zusätzlich eine Dekarbonisierung. Was ihre Werte angeht, verfolgt die letzte Generation vor allem ein Prinzip der kompletten Gewaltfreiheit in Verhalten und Sprache. Und was den Protest angeht, bedient die Bewegung sich vor allem des zivilen Ungehorsams. Und die zentrale und am häufigsten praktizierte Aktionsform ist auf jeden Fall die Straßenblockade, wobei die Aktivisten sich häufig auf der Fahrbahn festkleben, um den Straßenverkehr zu behindern. Solche Blockaden können sich aber auch auf andere Infrastrukturen beziehen, wie etwa Flughäfen. Und daneben setzt die Gruppierung auch auf öffentlichkeitswirksame Aktionen an Gebäuden, wie erst kürzlich an der Uni Leipzig und an der Uni Halle zum Beispiel, aber auch Gegenständen, vorrangig Kulturobjekten wie Gemälden. Zudem kam es wiederholt zu Aktionen bei Versorgungsbetrieben, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten, bei denen Ölpipelines geschlossen wurden, um die Ölversorgung zu unterbrechen.
Da könnte man vielleicht noch ergänzen, dass aus der Sicht der letzten Generation die Zeit sehr drängt. Es wird immer behauptet, es würde noch 2 bis 3 Jahre dauern, bis die Erde kippt, bis das Klima kippt. Deswegen ist auch immer das Motto des Kipppunktes oder der Begriff des Kipppunktes erwähnt, um sozusagen noch deutlich zu machen, noch 2 bis 3 Jahre haben wir, bis die, wie es so schön heißt, der fossile Pfad der Vernichtung erreicht ist. Also, und ich glaube, diese Dringlichkeit und diese Intensität der Handlungen ist gerade in den letzten Wochen und Monaten, ne, auch erst vor wenigen Tagen an den Universitäten von Leipzig und Halle, zeigt, dass aus Sicht der letzten Generation wirklich ein ganz, ganz akuter Handlungsbedarf besteht.
Kipppunkt ist vielleicht ein sehr gutes Stichwort. Wir sollten vielleicht erstmal klarstellen, wo die überhaupt sind. Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Arten, wo die Erde kippen könnte. Da gibt es unter anderem die Beispiele der Gletscherschmelze oder die Austrocknung des Amazonas-Regenwaldes und auch die Freisetzung von Methan aus den Meeresböden, wodurch dann diese Überschreitung sehr schnell droht und irreversible und auch unkontrollierbare Schäden zustande kommen können.
Artensterben auch noch ein Thema. Dann ist der letzten Generation auch noch wichtig die Klimagerechtigkeit. Ja, dass also wir hier im globalen Norden Emissionen verursachen, die weniger uns treffen als die Länder, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Ja, also die Entwicklungsländer. Und das ist eben mit ein Ziel, hier für eine gewisse globale Klimagerechtigkeit zu sorgen. Und eben bei den Ländern anzusetzen, die eben entsprechend diese Treibhausgase produzieren.
Okay, das, was mir jetzt auch aus, ich sag mal, medialer Berichterstattung mit am gegenwärtigsten ist, ist auch so das Thema immer irgendwie Nötigung. Vielleicht da gleich erstmal die Frage, was gibt's denn da für rechtliche Probleme, wenn wir einfach mal direkt dort einsteigen?
Also die Nötigung ist ja im Paragraph 240 des StGB geregelt. Und da müssen wir in den Tatbestand reinschauen, was da die Voraussetzung ist. Und die Voraussetzung, die sehr zentral ist, ist auf jeden Fall die Gewalt. Und zu der Gewalt gibt es natürlich dann Abgrenzungsprobleme, die sich geschichtlich weit entwickelt haben. Aber erstmal zu den generellen Voraussetzungen. Neben der Gewalt brauchen wir natürlich auch noch einen Nötigungserfolg. Denn geschützt wird eine spezifische personelle Freiheit vor Zwangswirkungen. Und besonders an diesem Tatbestand, was man sehr, sehr wenig im StGB findet, neben der Nötigung noch in der Erpressung, dass wir auf der Rechtfertigungsebene die Verwerflichkeitsprüfung noch zu prüfen haben. Also die Tat muss wirklich verwerflich sein, dass sie bejaht werden kann.
Vielleicht da kurz die Frage auch gerne an die anderen, die hier sitzen. Was soll das genau bedeuten, Verwerflichkeit?
Ja, Verwerflichkeit heißt, wir müssen fragen, ob entweder das eingesetzte Mittel oder das verfolgte Ziel oder die Verknüpfung von eingesetzten Mitteln und verfolgtem Ziel sozusagen sozial-ethisch inakzeptabel ist. Früher sprach man dann auch vom Gerechtigkeitsgefühl aller Billigen und Gerechtdenkenden. Das ist eine Formel, die man heute vielleicht weniger verwendet oder die man eben ein bisschen herunterbricht auf modernere Begriffe wie diese sozial-ethische Inakzeptanz. Also etwas, was schlechterdings unerträglich ist, um damit bestimmte Ziele zu erreichen. Und diese Verwerflichkeit brauchen wir deshalb, weil wir eigentlich ja alle tagtäglich hundertfach genötigt werden, in gewisser Weise. Ja? Man droht uns mit etwas. Wenn wir nicht die Klausuren schreiben, kommen wir nicht erfolgreich durchs Studium. Ja, ist ja auch eine Drohung, die der Professor ausspricht. Ja? Aber das ist natürlich nicht verwerflich. Und so sind wir permanent irgendwelchen Freiheitsbeschränkungen ausgesetzt, manchmal auch Gewalt. Und dieses Verwerflichkeitskriterium ist eben ein ganz entscheidendes Moment, um sozial adäquate oder noch tolerable Drucksituationen, denen wir ausgesetzt sind, abzugrenzen von strafbarem Verhalten.
Genau, es soll nicht jede Zwangssituation unter Strafe gesetzt werden, sondern es ist so ein Korrektiv, diese Verwerflichkeitsprüfung.
Ja, und der erste Prüfungsschritt ist eben die Gewalt. Und es ist ja nicht so, dass solche Formen des Festklebens auf der Straße, darum geht es ja jetzt erst einmal, ne? Das ist ja die Hauptaktion der Klimaaktivisten, dass sie sich auf die Straße setzen. Manche kleben sich auf die Straße. Manche kleben sich nur zum Teil, setzen sich nur hin. Manche gehen auch ganz langsam die Straße entlang. Gab es auch in Jena, ne, ein ganz Slow Walk, also dass die mit
Zeitlupe.
In Zeitlupe da gegangen sind. Und da gibt es eben das erste Problem, ist das überhaupt Gewalt? Und ja, vielleicht, Herr Wildenauer.
Ja, vielleicht gebe ich die Frage mal weiter. Wie sieht es denn ein Leier? Ist das denn Gewalt?
Okay, jetzt muss ich mal versuchen, ist jetzt die Frage, ob ich mich an meine Strafrecht-BT-Vorlesung erinnern soll.
Bei Herrn Schramm.
Oder einfach mal nicht erinnere. Also, ich hätte gedacht, aus einem normalen Alltagsdenken heraus ist es doch, es muss irgendwie eine physische Einwirkung schon stattfinden. Ne? Also so Gewalt im klassischen Sinne würde ich zumindest sagen, in einem umgangssprachlichen Kontext spricht man von Gewalt, wenn man jemanden schlägt, wenn man, es gibt ja auch heutzutage so psychische Gewalt, kann man ja auch drüber nachdenken.
Das wäre ja hier die psychische Gewalt.
Vermutlich eher, ne? Klärt mich auf.
Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage, womit sich das Bundesverfassungsgericht auch jahrelang beschäftigt hat und den Gewaltbegriff entwickeln musste letztendlich bis zu diesem Zeitpunkt, wie wir jetzt stehen, und hat halt festgestellt, dass psychischer Zwang nicht dafür ausreicht, um den Gewaltbegriff des 240 bejahen zu können, sondern wirklich physischer Zwang vorliegen muss. Und daraus hat der BGH dann die heute so bekannte und auch sogenannte 2-3er-Rechtsprechung entwickelt, welche auch vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wurde.
Vielleicht nur kurz zur Einordnung, 2-3er-Rechtsprechung, ungefähr was zum Inhalt?
Die 2-3er-Rechtsprechung steckt ja schon ein bisschen im Namen drin. Das heißt, dass erst ab der zweiten Reihe die Nötigung vorliegt, also ab dem zweiten Auto, was quasi anhalten muss aufgrund dieser Sitzblockaden. Das erst ankommende Auto hat ja eigentlich nur den psychischen Zwang. Es kann nicht weiterfahren, aber rein aus psychischer Sicht. Physisch wäre es ermöglicht, diese Sitzblockade zu durchdringen. Man könnte natürlich jetzt das Beispiel aufstellen, dass ein Smart auf 50 Klimaaktivisten trifft als erstes Reiheauto, dann wäre es auch physisch nicht möglich, diese Grenze zu überschreiten. Und dementsprechend wäre das ja dann nicht mehr der Wortlaut der 2-Reihe-Rechtsprechung. Aber gemeint ist damit eigentlich, dass bei der ersten Reihe nur psychische Gewalt vorliegt und ab der 2. Reihe physische Gewalt aufgrund des erst stehenbleibenden Autos.
Gab es auch, glaube ich, dieses lustige Bild von diesem einen Menschen vor irgendeinem Panzer, oder nicht? Der dann irgendwie, wo dann so gesagt wurde, ja, der soll jetzt hier irgendwie Zwang gegenüber dem Panzer auswirken, und deswegen war es dann irgendwie 2. Reihe oder so.
Für einen Panzer hätten wir auch bei der 10. Reihe noch keinen physischen Zwang, da können ja alle Autos theoretisch überfahren. Aber das macht es dann die andere Frage. Aber deswegen ist natürlich auch diese 2-Reihe-Rechtsprechung oftmals in Kritik gebracht worden.
Man muss vielleicht wissen, dass dieser Abkehr vom vergeistigten Gewaltbegriff Anfang, Mitte der 90er Jahre stattgefunden hat durch das Bundesverfassungsgericht im Kontext der der Protestaktionen gegen die Nachrüstung. Und das Bundesverfassungsgericht dann gesagt hat, dieser völlig vergeistigte, also sich auch auf psychische Gewaltformen sich erstreckende Gewaltbegriff geht zu weit. Es lässt sich mit der Verfassung nicht vereinbaren, der ist zu unbestimmt, zu ungenau. Bezweckt war damit natürlich auch in gewisser Weise eine Entkriminalisierung bestimmter Formen zivilen Ungehorsams, nämlich das einfach sich hinsetzen auf die Straße. Ja. Und man ist eigentlich dann, als diese Entscheidung ergangen ist, davon ausgegangen, das führt jetzt dazu, dass gewisse Formen gewaltlosen, in Anführungszeichen, Widerstands jetzt plötzlich aus der Strafbarkeit herausfällt und nicht mehr von der Staatsgewalt sozusagen verfolgt wird. Der BGH kam aber dann relativ schnell auf die Idee zu sagen, gut, die erste Reihe, das ist keine Gewalt, denn da kann man ja das Hindernis zur Not beseitigen, aber die 2. Reihe ist eben dann Gewalt, weil es sozusagen eine Art von Vis Absoluta darstellt. Ne? Die Autos kommen nicht mehr vor, nicht mehr zurück, sie können unter Umständen an der Seite links und rechts nicht mehr ausweichen. Wenn sie das können, ist es keine Gewalt. Wenn sie aber sozusagen in der Zwickmühle sitzen und nicht mehr aus dem Stau herauskommen, dann ist es eben unwiderstehliche Gewalt, Vis Absoluta. Und auch diese Entscheidung des BGH sind dann vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet, und das Bundesverfassungsgericht musste dann Zähne knirschen, glaube ich, das dann hinnehmen, dass eine wichtige Intention, die mit dieser Aufhebung des vergeistigten Gewaltbegriffs verbunden war, dann plötzlich entfallen ist. Mit anderen Worten, obwohl wir heute einen vergeistigten Gewaltbegriff nicht mehr haben, haben wir doch in gewisser Weise noch mittelbar einen solchen, indem wir sagen, sobald der zivile Ungehorsam, so nenne ich es jetzt einfach mal, dazu führt, dass es zu Blockaden kommt, zu Staus kommt, denen die Autofahrer nicht mehr entkommen können, dann wird es eine Nötigung. Und das ist eben dann der zentrale Tatbestand, bei dem es auch um die Klimaaktivisten geht. Denn das ist ja die normale Folge dieses Festklebens auf der Straße, dass wirklich Staus sich bilden über Stunden. Und deshalb eigentlich nach der gefestigten Rechtsprechung, also nach den Grundsätzen der Rechtsprechung hier eigentlich dann Gewalt zu bejahen ist.
Okay, dann hätten wir jetzt so das Thema Gewalt erstmal durch. Was wäre denn dann der nächste Schritt, den man da gehen müsste?
Der nächste Schritt ist ja der Erfolg. Und Erfolg steht ja in der Blockade an sich. Also die Fahrzeugführer wurden blockiert, nicht mehr weiterfahren zu können. Und der ist ja unproblematisch gegeben bei diesen Sitzblockaden.
Dann der nächste?
Also wodurch der objektive Tatbestand recht leicht zu bejahen ist. Und in subjektiver Hinsicht haben sie ja gerade diesen Vorsatz, die Fahrzeugführer an der Weiterfahrt zu hindern. Weswegen der gesamte Tatbestand meistens unproblematisch tatsächlich vorliegt, dadurch, dass der Gewaltbegriff ja mittlerweile gut entwickelt worden ist, sage ich mal, und der Schwerpunkt dann eher auf der Rechtfertigung liegt.
Genau. Das ist ja vielleicht auch generell so eine Sache, auch eben so einfach kleine als Nebeninfo für die jüngeren Semester auch, die möglicherweise hier zuhören. Und nur weil wir jetzt bei einem Prüfungspunkt sozusagen positiv durch sind, heißt das ja noch lange nicht, dass die Sache verloren ist. Und wie Dennis schon angesprochen hat, geht es jetzt eben zum Thema Rechtfertigung. Und da, Deborah, gerne.
Genau, also die Rechtfertigung kommt hier vor allem in Betracht, weil es eben darum geht, dass sich die protestieren ja für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel einsetzen wollen und eben das Klima schützen wollen. Und da kommt vor allem in Betracht der rechtfertigende Notstand, der teilweise auch als Klimanotstand in diesem Zusammenhang bezeichnet werden könnte. Und für einen solchen Notstand muss zunächst eine Notstandslage gegeben sein. Dafür muss ein Rechtsgut vorliegen. Das könnte man hier zum Beispiel den Klimaschutz könnte man hier als Kollektivrechtsgut sehen oder auch den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Weiterhin muss auch eine Gefahr gegeben sein. Also beim Gesetz steht, wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht. Das heißt, wir brauchen auch eine Gefahr. Und hier könnte man den Klimawandel sogar als Dauergefahr identifizieren. Bei dieser Dauergefahr ist der Schaden auch schon entstanden, denn wir sehen selber, dass in Deutschland schon Fluten und Überschwemmungen passieren, aber auch, wie wir schon angesprochen hatten, in anderen Teilen der Welt. Die Gefahr ist also auch schon gegenwärtig.
Was man jetzt beispielsweise im Ahrtal gesehen hat.
Genau.
Oder auch die ganzen Waldbrände in Kanada, Griechenland vor allem in diesem Jahr.
Und insbesondere durch den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts wurde das ja auch schon höchstrichterlich quasi bestätigt, dass eine solche Gefahr eben gegeben ist. Denn das Bundesverfassungsgericht hat sich dort auch sehr intensiv mit diesen wissenschaftlichen Aspekten auseinandergesetzt und die nochmal versucht nachzuvollziehen. Genau, deswegen die Notstandslage eher unproblematisch erscheint.
Bloß nochmal eine kleine Rückfrage, vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf, aber es ist doch schon etwas ungewöhnlich, oder? Dass man so kollektive Rechtsgüter mit auf diese Weise schützt, oder ist das normal auch im Strafrecht? Weil ich hatte jetzt eher so ein Gefühl gehabt, dass unser Strafgesetzbuch ja vor allem eher Individualrechtsgüter schützt.
Ja, also bei dem klassischen Rechtfertigungsgrund der Notwehr ist es in der Tat so, dass der nur Individualrechtsgüter schützt. Da brauchen wir also einen Angriff auf ein Rechtsgut wie zum Beispiel Leben, Leib, Freiheit eines Menschen. Ja, das geht beim Notstand, der ist weitergehend. Ja, da ist ja nur allgemein die Rede von einer Gefahr für ein notstandsfähiges Rechtsgut. Und bei 32 ist ja die Rede von einem Angriff. Dementsprechend können sich die Klimaaktivisten nicht auf Notwehr berufen, also auf Paragraph 32, weil insofern eine konkrete Gefährdung oder Verletzung eines ganz bestimmten Individualrechtsguts noch nicht so hier festgestellt werden kann. Also hier kommt dann nur der Notstand in Betracht. Und da ist es in der Tat so, dass Kollektivrechtsgüter geschützt sind. Allerdings muss man auch sehen, dass der Notstand nicht so weit geht wie die Notwehr und dort komplexe Interessenabwägungen stattfinden beim rechtfertigenden Notstand nach § 34, die bei § 32 eigentlich so nicht stattfinden. Dort muss das Recht dem Unrecht nicht weichen sozusagen. Und bei § 34 machen wir gemäß dem klassischen Bild der Justitia, ja, die mit verbundenem Auge zwei Waagschalen in der Hand hält, links und rechts, da legen wir dann jeweils in die beiden Waagschalen, was wiegt schwerer. Und das führt dann zur Rechtfertigung oder eben nicht. Vielleicht noch zwei Sätze zum rechtfertigenden Notstand nach § 34 StGB. Das ist in gewisser Weise der Gedanke der Solidarität, der dahinter steht, rechtsphilosophisch. Nämlich zu sagen, wir befinden uns in einer Gefahrensituation und wir verlangen jetzt von anderen ein Opfer, damit diese Gefahrensituation endet. Und manchmal greifen wir ein in Sphären derjenigen, die gar nichts mit der Gefahr zu tun haben. Ja. Und manchmal greifen wir in Sphären ein der Personen, die etwas mit der Gefahr zu tun haben. Das eine nennen wir Aggressivnotstand, das andere Defensivnotstand. Und wir hatten auch schon darüber diskutiert, was ist das eigentlich, wenn jetzt Autofahrer ausgebremst werden und dann mehrere Stunden im Straßenverkehr stehen. In gewisser Weise tragen die ja auch etwas dazu bei, zur Klimaerwärmung. Ja. Ich habe mal nachgeschaut, ein Auto, wenn es 1 Kilometer fährt, erzeugt, glaube ich, 140 Gramm Kohlen CO2. Also das sind bei 100 Kilometern schon 14 Kilogramm CO2. Das heißt, die dort stehen, tragen mit ihrem Verhalten dazu bei, marginalst, ja, aber auch dazu bei, hier Treibhausgase zu erzeugen. Und deswegen, aber natürlich ist das nur ein kleiner Bruchteil im Vergleich zu dem, was andere Emittenten sozusagen an CO2 erzeugen. Das ist aber auch wiederum ein Faktor, ne? Wer verursacht die Gefahr, die dann wiederum eine Rolle spielt bei der Interessenabwägung. Also um zurückzukommen auf Ihre Frage, lange Rede, kurzer Sinn, der 34 erlaubt dies. Ja? Also wir könnten zum Beispiel auch jemanden, der sich betrunken ins Auto setzt beispielsweise und losfährt, den können wir, wenn keine polizeiliche Hilfe rechtzeitig erreichbar ist, den könnten wir zur Not auch festhalten im Sinne des Schutzes des Straßenverkehrs. Und nach 34 wäre dann diese Nötigung gerechtfertigt.
Okay, also wir sind bei der Notstandslage stehen geblieben. Da haben Sie ja schon einen Ausblick auf vieles Weiteres gegeben. Vielleicht, Deborah, nochmal an dich zurück. Das wird ja nicht die einzige Voraussetzung sein, die es da gibt.
Genau, also wir prüfen dann insgesamt als nächstes quasi, ob eine Notstandshandlung auch vorliegt. Und hier muss man zunächst auf die Geeignetheit abstellen. Und die kann man hier durchaus problematisch ansehen, weil vor allem dieses Festkleben auf der Straße ja jetzt nicht direkt geeignet ist, das Klima zu retten oder irgendwie CO2-Ausstoß zu verringern. Natürlich, Professor Schramm hatte gerade schon gesagt, dass auch die Autos irgendwo vielleicht selber Verursacher sein können oder die Autofahrenden. Aber letztendlich bewirkt man ja nicht direkt damit, dass man sich auf die Straße klebt, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Und vor allem kann auch so eine einzelne Handlung eben dem Klimawandel nicht insgesamt entgegenwirken. Was man aber vielleicht sagen kann, ist, dass diese Proteste Aufmerksamkeit generieren und somit indirekt irgendwie geeignet scheinen, dass man sich eben mit dem Thema des Klimawandels sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft mehr befasst. Aber es kann auch vertreten werden, dass man hier sagen muss, nein, leider liegt kein Notstand vor. Genau. Und hier kann man vielleicht auch noch mal kurz einen Unterschied zu einem anderen Fall aufgreifen, und zwar zu einem Fall einer Besetzung eines Baumes, weil dort ist es eben anders. Auch wenn ein Baum nur sehr wenig CO2 speichern kann, ist es hier eben so, dass das direkt quasi dadurch, dass der Baum CO2 aufnimmt, auch wenn nur in sehr, sehr kleiner Form dem Klimawandel entgegengewirkt werden kann. Und das hat dann quasi einen unmittelbaren Wirkungszusammenhang, zwischen dem Protest, zwischen der Protesthandlung und der Rettung des Klimas, während das eben bei diesen Straßenblockaden nicht unbedingt der Fall ist, weil eben nur Aufmerksamkeit generiert wird.
Aber also ich habe das jetzt auch nicht direkt im Kopf, aber ich meine, es wurde doch sogar schon Teil der letzten Generation auch im Endeffekt Gespräche mit Politikern angeboten. Ich meine, dass der Herr Bundeskanzler auch irgendwie mal ein paar Leute eingeladen hat. Da hätte ich jetzt schon gesagt, das ist doch, zumindest entfaltet es ja irgendeine Wirkung. Und scheinbar ist es ja eben nicht so, dass deren primäre Ziele irgendwie ist, wir wollen jetzt den CO2-Ausstoß der Autos verhindern, sondern wir wollen eben gerade Aufmerksamkeit schaffen für das Thema. Kann man da nicht sagen, ey, für deren Ziel ist das geeignet?
Also mittelbar auf jeden Fall, aber es ist eben nochmal dieser Zwischenschritt der Politik, also dass eben, dass man ins Gespräch kommen muss und dass dann erst noch Entscheidungen getroffen werden müssen, die versuchen, den Klimawandel einzudämmen, während eben bei der Baumbesetzung, wenn auch, wie gesagt, in sehr minimaler Weise direkt CO2 irgendwie gespeichert werden kann und dadurch quasi ein bisschen auch nur eine sehr kleine Handlung getan werden kann, um das Klima zu retten. Aber es wird auf der anderen Seite eben auch vertreten, dass der Klimawandel eine so komplexe und langfristige Aufgabe ist, dass eben nur diese vielen kleinen, zahlreichen Maßnahmen zusammen bewirken können, dass sich was ändert und dass das Klima, also dass der Klimawandel aufgehalten wird. Und deswegen kann man, wenn man die Geeignetheit sehr weit auslegt, hier auch bei den Straßenblockaden eben aus den genannten Gründen eine Geeignetheit annehmen, aber es ist auf jeden Fall schwierig, würde ich sagen.
Das Thema ist ja sehr umstritten, also die Geeignetheit. Und die einen sagen, es ist geeignet, die anderen sagen, es ist nicht geeignet. Aber man wird wohl sagen müssen, dass man, wenn man das Ziel erreicht hat, also das Klima, sage ich mal, gerettet hat, dann kann man diese Rettung höchstwahrscheinlich nicht auf die einzelne Sitzblockade zurückführen. Also diese Kettenreaktion ist nicht auf diese einzelne Sitzblockade zurückzuführen, wodurch die Geeignetheit oftmals abgelehnt wird. Aber was du gerade angesprochen hast mit der Politik, dass natürlich auch solche Notstandshandlungen geeignet sein können, die Rettungshandlungen durch Dritte, beispielsweise durch Politiker, ermöglichen sollen, kann die politische Dimension der Protestaktion auch mit in die Eignungsberechnung zumindest einbezogen werden, aber nicht als Hauptargument verwendet werden.
Und wie gesagt, man muss auch nochmal erwähnen, und das finde ich auch sehr gut vertretbar, dass eben dadurch, dass der Klimawandel uns quasi vor ein unlösbares Problem stellt, es ja gar nicht sein kann, dass eine einzelne Protestaktion den komplett aufhalten kann, sondern dass es wirklich eben zahlreicher Maßnahmen bedarf und es deswegen quasi in dem Problem selbst liegt und ganz selbstverständlich ist, dass nicht eine einzelne Maßnahme zur Rettung beitragen kann, sondern eben viele. Und genau deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass man schon auch sagen kann, okay, bei dieser Geeignetheit, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel, muss man dann vielleicht etwas Nachsicht walten lassen und sagen, gut, die kann man hier annehmen, weil es eben so ein großes, ja, globales Problem ist.
Komplexes, langfristiges Verfahren vor allem ist, wobei ja nicht jede Sitzblockade wirklich auch eine Rettungschance eröffnen muss. Und ja, das ist halt ein Zwiespalt in der Juristerei, den man irgendwie lösen muss.
Ich hätte jetzt gesagt, nach der Argumentation, wenn man immer, ich sag mal, wie du meintest, vom Erfolg einer Maßnahme ausgeht und dann rückblickend guckt, sind auch eigentlich alle politischen Demonstrationen nicht unmittelbar dafür verantwortlich, weil es ja, also in so einer komplexen Welt, wie will denn da eine Person mal alleine was schaffen, was dann, wo man dann mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen kann, ja, das war jetzt gerade dafür verantwortlich, dass wir zu dem Ergebnis gekommen sind, sind ja eigentlich immer zusammenwirkende Faktoren.
Ja, der Notstand ist halt nicht für sowas geschaffen letztendlich. Das meint ja eher hauptsächlich andere Beispiele, andere Formen. Aber hier haben wir jetzt was Besonderes, was Neues, wodurch natürlich auch oftmals angesprochen wird, was Deborah vorhin schon ein bisschen angedeutet hat, Klimanotstand, also einen eigenen Rechtfertigungsklimanotstand, ob wir den brauchen oder nicht, wird ja auch sehr gestritten in der Literatur, und da wird man wohl im Endeffekt sagen müssen, dass der 34 ja schon viel abdeckt und ein eigener Rechtfertigungspunkt Klimanotstand eben nicht erforderlich ist.
Deborah, du hast ja auch gesagt, man kann das so sehen, dass da die Geeignetheit gegeben ist. Aber das ist ja jetzt ein sehr wissenschaftlicher Begriff, würde ich mal behaupten. Wie sieht das denn in der Praxis aus? Wird das denn gemacht oder wie entscheiden denn gerade die Gerichte?
Also in diesem Fall mit der Baumbesetzung, den ich gerade kurz erwähnt hatte, da hat das Gericht tatsächlich am Ende diesen Klimanotstand angenommen und eben gesagt, hier liegt dieser unmittelbare Wirkungszusammenhang vor, weil eben CO2 von dem Baum gespeichert wird und hat auch wieder abgestellt auf diese zahlreichen Maßnahmen, die nötig sind, weil es sich um ein so komplexes, langfristiges Problem mit dem Klimawandel handelt. Aber das war bisher eher eine einzelne Entscheidung, die so noch nicht wieder aufgenommen wurde und tatsächlich, glaube ich, auch zurückverwiesen wurde. Also es ist...
Also die kam nicht mal durch, oder?
Ey, da gibt's noch, es gibt quasi noch kein endgültiges Ergebnis, aber genau, das ist quasi so ein erster Ansatz gewesen. Und in der Literatur wurde der jetzt auch viel diskutiert. Also ich glaube schon vielleicht, dass es in Zukunft auch weiter Anklang finden wird, aber wahrscheinlich, ja, es ist auf jeden Fall gerade noch nicht die herrschende Rechtsprechung.
Die Amtsgerichtsentscheidungen, da lassen sich gerade keine klaren Linien erkennen oder keine klare Linie, kein roter Faden erkennen, wohin das Ganze geht. Deswegen ist ja die Diskussionsrunde hier so spannend, da es ja keine höchstrichterliche Entscheidung dazu gibt, sondern alles noch recht offen ist.
Es wird das Thema des Notstands eigentlich in sehr vielen Entscheidungen angesprochen. Und die Gerichte lassen Sympathien dafür erkennen, eine Gefahr zu bejahen. Also eine Dauergefahr, die nimmt man an, ne, angesichts der Klimakatastrophenfolgen. Ja. Also das wird eigentlich unisono so bejaht, also schon eine Notstandslage, aber es wird eben verneint, die Geeignetheit der Notstandshandlung. Es wird im Schriftum bei einer Entscheidung des OLG Celle, wo ein Student auf dem Universitätsgebäude der Uni Lüneburg Farbe gesprayt hat, so wie jetzt unlängst, ne, in Leipzig, in Halle und Leipzig, gesagt, dass dort es ja dem Studenten darum ging, gegen die Investmentpolitik der Uni vorzugehen. Ne. Die hatte Geld angelegt bei einer Landesbank, die das entsprechend in schmutzige Energiegewinne angelegt hat, ne, also vor allem Kohlekraftwerke und so weiter. Und da können wir vielleicht noch am einen näheren Zusammenhang herstellen zu den Klimakatastrophen, weil eben Kohle als fossiler Brennstoff einen ganz wichtigen Beitrag für diese Klimaerwärmung leistet. Da sind wir jetzt wiederum näher an einer Rechtfertigung. Aber dennoch hat dort das Gericht gesagt, dass es eben an der Geeignetheit gefehlt hat und dann noch an den weiteren Voraussetzungen des rechtfertigenden Notstands. Also es wird viel diskutiert, das Problem wird gesehen, die Gerichte setzen sich damit auseinander, verneinen aber von der einen Entscheidung abgesehen in aller Regel die Voraussetzungen einer Notstandshandlung. Wir sind aber auch beim Notstand noch nicht fertig. Ne? Also die Geeignetheit ist ja das eine. Ne?
Genau, weil die nächsten Probleme treten auch dann auf beim relativ mildesten Mittel, was auch wieder gegeben sein muss. Und neben dem Vorrang staatlichen Handels muss man hier eben auch sagen, dass es einfach viele legale Mittel gibt, die milder wären, wie zum Beispiel eben Demonstrationen. Natürlich kann man jetzt hier fragen, ja, haben die Fridays for Future Demonstrationen wirklich mehr gebracht? Also ich würde sagen, sie haben auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt, aber wie viel seitdem passiert ist, das kann man durchaus auch schon wieder anders beurteilen.
Aber die Sitzblockade ist ja auch eine Demonstration.
Genau, aber eben eine, die sich auch illegaler Mittel bedient, unter Umständen zumindest, wenn wir den 240 am Ende bejahen. Genau, dann gibt es auch natürlich Wahlen. Man kann immer damit irgendwie seine Meinung ausdrücken. Oder am Ende bleibt einem auch immer noch der Rechtsweg offen, zum Beispiel eine Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht. Und hier kann man dann natürlich auch wieder einwenden, das dauert zu lange und so viel Zeit haben wir gar nicht, wenn das irgendwie 2 Jahre dauert, bis man dort dann eine Entscheidung hat und man aber, wie die letzte Generation ja auch sagt, wir nur noch diese 2, 3 Jahre haben, bis die Kipppunkte erreicht sind. Deswegen, also man kann hier bei jedem Punkt irgendwie streiten, aber letztendlich wird es auch hier wieder abgelehnt, weil gesagt wird, es stehen legale Mittel zur Verfügung und da kann nicht auf illegale Mittel zurückgegriffen werden.
Finde ich jetzt bei den Wahlen einfach spannend, weil ich würde ja jetzt einfach mal sagen, die allgemeine Lebenserfahrung zeigt ja schon, dass wenn ich jetzt eine Partei wähle, für einen Punkt sie jetzt nicht zwingend direkt diesen Punkt durchsetzt, für den ich sie gewählt habe. Und ich meine, wie oft kann man wählen? Alle 4 Jahre, je nachdem, worum es gerade geht.
Und wer kann wählen? Nicht unbedingt die, die es betrifft.
Stimmt. Dann haben wir
eine, unter 18-Jährige, ja, zum Beispiel.
Ja. Na, das ist auch eine große Jugendbewegung.
Genau.
Obwohl ja bei den Sitzdemonstrationen wirklich eher Volljährige dran teilnehmen und nicht Minderjährige, also hauptsächlich.
Ja, die sollten mal unter 14-Jährige da hinsetzen. Ich glaube, dann gäbe es viele Probleme einfach nicht.
Ja, aber natürlich muss man auch hier anmerken, dass man fragen muss, ob die Mittel, diese legalen, gleich wirksam sind. Natürlich wird sehr viel Aufmerksamkeit erregt durch diese illegalen Protestmittel und das kann man dann auch wieder unterschiedlich bewerten.
Trotzdem wird halt gerade gesagt, dass man die behördlichen und gerichtlichen Wege erstmal ausschöpfen muss, bevor man zu anderen Mitteln gegebenenfalls greifen kann.
Aber wie gesagt, ob die gleich effektiv sind und vor allem zeitsparend, das ist eben die andere Frage. Und
wir haben ja auch einen gewissen Vorlauf, ne? Wir haben 2015 die UN-Klimakonferenz, die gesagt hat, 1,5-Grad-Ziel. Dann kamen die Schulstreiks ab 2018. Dann kam der Sitzstreik oder der Hungerstreik vor dem Bundestag. Und die junge Generation ist halt einfach sehr ungeduldig.
Stimmt, die sollen mal ein bisschen warten.
Ein bisschen mal, ja. Das ist ja das, was da gesagt wird. Ne? Geht den Gang durch die Instanzen sozusagen oder durch die... Und an sich haben wir ja auch eine Partei mit an der Macht, die innerhalb der Ampel des Grünen verkörpert, ne? Und wo man dann meinen sollte, die tut etwas für den Klimaschutz. Aber man sieht ja, in welche Zwänge man da auch eingebunden ist.
Ne? Demokratie.
Und Demokratie und... wir haben halt eine Automobilindustrie, wir haben einen Maschinenbau, wir haben eine chemische Industrie, das sind unsere Schlüsselindustrien Deutschlands, ja, auf denen unser Wohlstand beruht, kann man ruhig so sagen. Ja. Und diese drei Schlüsselindustrien brauchen sehr, sehr viel Energie. Ja. Und das ist wohl etwas, mit dem sich die Politik wirklich sehr schwer tut, diese drei Schlüsselindustrien umzulenken auf erneuerbare Energien. Ne? Und das, denke ich, sorgt auch für viele Ängste und sorgt auch für viele Schwerfälligkeiten in der Politik. Und dagegen geht diese letzte Generation eben an. Also es ist jetzt nicht für mich ohne Grund, dass diese Mittel gewählt werden. Ne? Das findet ja eine gewisse Radikalisierung statt, das muss man so sagen. Ne? Aber es hat natürlich irgendwie seine Ursachen, die man natürlich jetzt so nicht als Rechtfertigung ansehen kann. Aber man muss einfach sehen, warum gibt es jetzt in dieser Form diese gehäuften Proteste, weil eben der bisherige Pfad, der da gegangen wurde, aus der Sicht dieser Klimaaktivisten einfach, ja, es ist zu wenig, was bislang dabei herausgekommen ist. Und das sorgt halt für diese Ernsthaftigkeit und Penetranz und fortschreitende Radikalisierung dieser Bewegung. Aber auch jetzt sind wir noch nicht am Ende.
Ich dachte, wir sind da schon in der Prüfung rausgeflogen.
Nee, wir wollen ja alles beleuchten.
Ja, eben.
Genau, und die Interessenabwägung hatten wir ja vorhin schon kurz, oder hatte Professor Schramm schon kurz angesprochen. Und da gehen wir dann auch im Rahmen der Verwerflichkeit nochmal, da geht es ja quasi auch um eine Interessenabwägung, darauf ein. Aber was hier eben wirklich wichtig ist zu beachten, meiner Meinung nach, ist, dass es sich eben um eine Art des Defensivnotstandes handelt. Also dass wirklich auch durch die Autos eben irgendwo die Gefahr verursacht bzw. verschärft wird, weil sie eben auch CO2 ausstoßen und man deswegen auch so eine Mitverantwortlichkeit irgendwie annehmen kann und den Ursprung der Gefahr eben mit einbeziehen muss. Und hier kann man auch Artikel 20a als Verfassungsgut nochmal mit einbeziehen, der nochmal stärker auf Seiten der Protestierenden wirkt. Aber natürlich auf der anderen Seite muss man sehen, dass nicht nur die Fortbewegungsfreiheit der Leute, die im Auto sitzen, eingeschränkt ist, sondern auch zum Beispiel staatliche Ressourcen verbraucht werden, indem eben Polizistinnen und Polizisten die Klimaklebenden irgendwie befreien müssen und das ja auch an manchen Städten irgendwie am Tag mehrmals passiert oder in der Woche und da die staatlichen Ressourcen sehr beansprucht werden dadurch.
Vielleicht ganz kurze Zwischenfrage. Artikel 20a Grundgesetz, können wir das nochmal kurz beleuchten? Nur in 2-3 Sätzen.
Also das Bundesverfassungsgericht hat damit auch bestätigt, dass Artikel 20a nun eben gerichtlich überprüft werden kann. Also man kann eben überprüfen, ob der Gesetzgeber seiner Pflicht zum Klimaschutz effektiv nachkommt. Und also Artikel 20a Grundgesetz ist eben ein Staatsziel, aus dem quasi die Pflicht hervorgeht des Gesetzgebers, dass er die, die notwendigen Reduktionen von CO2-Emissionen vornimmt, um eben Klimaneutralität möglichst grundrechtsschonend erreichen zu können. Und da wurde dann teilweise auch diskutiert, ob Artikel 20a über das Grundrecht des Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz versubjektiviert werden kann, also es dann quasi so ein eigenes Grundrecht auf Umweltschutz geben kann. Aber das soll aus dem Urteil wohl oder aus dem Beschluss, es war ein Beschluss, nicht hervorgehen, sondern Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz ist hier eher als Abwehrrecht zu sehen. Und in das wird eben mit eingriffsähnlicher Vorwirkung eingegriffen. Und dieses Konstrukt der eingriffsähnlichen Vorwirkung heißt, dass es auch, also dass jetzt noch nicht direkt ein Eingriff vorliegt, aber auf jeden Fall vorliegen wird, dadurch, dass später, also es ist alles etwas komplexer, aber das Klimaschutzgesetz, um das es da ging, war eben nur bis 2030 wirklich ausgestaltet. Und danach wären dann quasi zu starke Grundrechtseingriffe hätten vorgesehen werden müssen, um die Klimaziele noch erreichen zu können. Und das ist eben diese eingriffsähnliche Vorwirkung, dass die Grundrechte dann nach 2030 zu sehr eingeschränkt hätten werden müssen. Und deswegen konnte man quasi jetzt schon eben diese eingriffsähnliche Vorwirkung damit eine Grundrechtsverletzung bejahen. Und genau, also deswegen ist der Artikel 20a zumindest justiziabel, wenn er auch nicht in Verbindung mit Artikel 2.1 ein eigenes Umweltgrundrecht darstellt. Genau, Exkurs Ende.
Vielleicht immer noch da so ein schönes Grundgesetz liegen. Wollen Sie nicht vielleicht mal den Artikel 20a vorlesen? Denn da steht ja auch auf den T-Shirts, da steht ja auch auf den Plakaten.
Ja. Ja. Vielleicht auch noch mal ganz kurz so zur Info Artikel 2 für Zuhörerinnen und Zuhörer, ist ja auch die allgemeine Handlungsfreiheit. Bloß das nochmal als Info, weil wir jetzt immer so über Artikel 2 geredet haben, aber gar nicht gesagt haben, was das ist.
Ja, weil dadurch eben diese Grundrechtsbezogenheit irgendwie hergestellt werden könnte, aber das soll eben nicht so sein. Genau, Artikel 20a schützt die natürlichen Lebensgrundlagen. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
Ich weiß jetzt nicht, ob das zu weit führt, die Frage. Ich finde das immer so ganz spannend bei irgendwelchen Staatszielbestimmungen, wie man überhaupt rausfindet, was eine Staatszielbestimmung ist und was nicht, weil das klingt jetzt für einen Laien so wie, ja, er schützt das. Punkt. So, also stehe auch, die Würde ist unantastbar. Punkt. So, aber vielleicht wird das jetzt auch zu weit reichen.
Ja, manche sagen ja, das ist ein bisschen so Verfassungslyrik, ne? So diese Staatszielbestimmungen. Aber man kann da schon was draus ableiten, wenn man will. Und so war es da ja mit diesem CO2-Budget in der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts, dass man gesagt hat, wenn wir jetzt schon so viel CO2 produzieren, dann dürfen ja irgendwann in 10, 15 Jahren niemand mehr CO2 produzieren. Und dann dürfen wir gar nicht mehr Auto fahren oder sonst irgendwie etwas tun. Und manchmal wird das heruntergebrochen dann auf ein Grundrecht, ne, auf ein Abwehrrecht. Aber es wird nicht häufig gemacht. Ich habe mal was geschrieben über die Beleidigung von behinderten Menschen. Es dürfen ja auch Behinderte nicht benachteiligt werden in der Rechtsordnung. Und das ist mehr oder weniger unverbindliche politisch allgemeine staatspolitische Zielsetzung geblieben. Ja, ist nie konkret geworden, während jetzt beim Klimaschutz, also bei Artikel 20a Grundgesetz, ist dem so. Vielleicht noch ein kleiner Nebenaspekt hierbei, weil ja auch von den Tieren die Rede war. Es gibt ja einen gewissen Trend im Völkerrecht auch, Tieren und der Natur, den Bäumen beispielsweise, aber auch den Kartoffeln ja, oder überhaupt den ganzen Pflanzen einen eigenen Rechtsstatus zu verleihen. Das ist eigentlich was Neues, zu sagen, die sind nicht Rechtsobjekt, sondern Rechtssubjekt. Also haben auch schützenswerte Interessen und es gibt inzwischen Klagen, dass Naturschutzverbände in Südamerika zum Beispiel die Rechte des Amazonas wahrnehmen. Ja, das ist also etwas, was im Vordringen ist, dass wir nicht mehr sagen, wir schützen die Natur um des Menschen willen, also, sondern wir schützen die Natur an sich. Und wenn wir das mal zu Ende denken oder vielleicht beziehen hier auf diese Klimaentwicklung, können wir sagen, die Menschen, die jetzt versuchen, diese Klimakatastrophe zu unterbinden, handeln nicht nur
im Sinne der Menschheit, sondern sie handeln auch zum Schutz der Arten, der Tierarten, der Pflanzenarten, dass es sozusagen auch so eine Art Notstandshilfe für Dritte ist. Ja, also nicht nur für die eigene Spezies, für den Homo sapiens, sondern für die ganze, ja, Schöpfung, würde man vielleicht christlich sagen, aber für die ganze Natur. Ja. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der vielleicht bei der Interessenabwägung mit eine Rolle spielt, neben dem Umstand, dass es Staatsziel ist und neben dem Umstand, dass man gewisse Rechte ableiten kann. Das ist hier ja auch um den Schutz weit mehr als nur des Menschen geht. Also das ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Entwicklung zu sehen, wohin das rechtlich, völkerrechtlich, verfassungsrechtlich läuft mit dem Schutz der Tiere und mit dem Schutz der Umwelt. Ob wir von dieser Objektbetrachtung wegkommen hin zu einer Subjektbetrachtung. Wir haben das ja auch ein bisschen beim Tierschutz. Ne? Die Regierung hat ja auch ein bisschen den Tierschutz verstärkt im Tierschutzgesetz. Jetzt soll diese Bestimmung vielleicht auch übernommen werden ins SDGB. Und das ist ja eben mit auch ein Aspekt dieser, ich möchte jetzt nicht der Anwalt der letzten Generation sein, uns geht es ja darum zu verstehen, warum Menschen sich so verhalten. Ja, das ist ja nicht automatisch eine Billigung, ja, sondern erstmal zu sehen, warum sie sich so verhalten. Ja, und das muss man einfach, diesen Befund muss man dann auch realisieren, dass es durchaus diese Risiken entsprechend gibt.
Der Mensch wird halt nicht mal als zentraler Punkt gesehen, in der Mitte vom Kreis, sondern der besteht mit dem Kreis, also neben Pflanzen, neben Tieren, ja, dass alle letztendlich irgendwo gleichberechtigt sind, und wir haben es ja jetzt durch die ganzen Schäden oder diese Umweltauswirkungen ja schon mitbekommen, was das Klima anrichten kann. Und wenn man ja gerade mit der Kartoffel angesprochen hat, Ernteausfälle drohen natürlich auch, also dass die Lebensgrundlage ja auch irgendwo bedroht ist, und das wird halt dann irgendwo gleichgestellt auf eine Ebene.
Vielleicht auch nochmal eine kurze Zwischenfrage zu dem Exkurs. Das ist dann schon eine Sache, die müsste auf parlamentarischer Ebene entschieden werden, oder? Es ist jetzt nicht so, dass es einfach gerichtliche Praxis ist, dass wir sagen, der Mensch ist bei uns im Zentrum, sondern man müsste das ja legislativ klären.
Das ist legislativ gewiss müsste man Gesetze sozusagen auch umgestalten und anderen Blickwinkel nehmen. Ne? Von Anthropozän, wie man sagt, ne? Der Mensch, der im Mittelpunkt steht, irgendwie so und nicht die Krone der Schöpfung ist, ja, sondern irgendwie dann vielleicht ganzheitlicher zu denken. Vielleicht dazu noch eine Anmerkung. Ich meine, wir sind Juristen, wir wissen ja nicht, was tatsächlich mit dem Klima geschieht. Wir beobachten das selber, ja, aber in gewisser Weise gehen wir mal davon aus, dass es tatsächlich diesen Klimawandel gibt. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, den gibt es gar nicht. Ja, das sind einfach normale Entwicklungen durch El Niño, und es gab schon immer Überschwemmungen, es gab schon immer heiße Phasen, es gab schon immer heiße, ja, warum kämpfen wir eigentlich etwas gegen etwas an, was vielleicht ohnehin passiert wäre. Oder manche sagen auch, Klimakatastrophe hin oder her, das interessiert mich nicht, ich habe eh keine Kinder. Ja, gibt es auch prominente Verleger, die das so sagen, ja, ich habe ja eh keine Kinder, ich möchte jetzt gut leben. Oder es gibt Reiche, die sagen, ich habe halt meine Klimaanlage und ich kann mich gegen den Klimawandel schützen. Ja? Aber wir Juristen, wir müssen schon jetzt ein bisschen die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Kenntnis nehmen. Und da hat ja auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Klimabeschluss, denke ich, hinreichend deutlich gemacht, dass es tatsächlich diesen Klimawandel gibt. Wenn es diesen Klimawandel tatsächlich nicht geben sollte oder der nicht menschengemacht ist, ne? Das ist immer der Punkt, das Menschengemachte. Ja. Also wenn der nicht menschengemacht ist, dann kann man sich natürlich fragen, warum soll man sich eigentlich auf die Straße setzen und den Straßenverkehr?
Könnte man ja nichts dagegen machen.
Genau. Da könnte man nichts dagegen machen, könnte man weiter munter das Leben führen, das wir jetzt führen. Also das ist eine ganz klare Prämisse, das wollte ich nur noch mal deutlich machen, dass wir hier Dinge annehmen, die uns anderes sagen.
Wir unterstellen das, was die wohl herrschende Meinung der Wissenschaft oder die... Was genau. Die Wissenschaft sagt,
hat, genau.
Dass es den menschengemachten Klimawandel auch tatsächlich gibt.
Und dass die Entwicklung eben offenkundig dramatisch ist.
Versuchen wir mal vielleicht den großen Bogen wieder zurückzumachen dem Paragraphen 34 StGB. Waren wir da jetzt schon fertig oder kommen da noch ein paar Sachen?
Da sind wir eigentlich fertig und würden jetzt mit der Verwerflichkeit weitermachen.
Genau, was ich ja eingangs angesprochen habe, die Besonderheit des Nötigungstatbestands finden wir in Absatz 2 wieder des Paragraph 240, nämlich die Verwerflichkeit. Wenn es keine anderen Rechtfertigungsgründe gibt, beispielsweise nach Paragraph 34, wenn wir da gerechtfertigt werden, bräuchten wir den Paragraph 240 Absatz 2 gar nicht mehr prüfen. Aber trotzdem, dass kein allgemeiner Rechtfertigungsgrund vorliegt, könnte die Tat dennoch gerechtfertigt sein. Also in dem Sinne ist die Nötigung gerechtfertigt sein, wenn sie halt nicht verwerflich ist. Und das ist halt die entscheidende Rolle. Und verwerflich ist sie dann, wenn sie, also die Tat, in einem hohen Maße missbilligenswert ist. Und das wird halt anhand einer Verhältnismäßigkeitsprüfung festgestellt, unter der Abwägung der gegenüberstehenden Rechte und Interessen. Da haben wir natürlich auf der einen Seite die Interessen der Blockierer, also der Klimaaktivisten, da ist zu erwähnen Artikel 8, also die Versammlungsfreiheit, und auch Artikel 5, die Meinungsfreiheit, und natürlich auch den schon angesprochenen Artikel 20a des Grundgesetzes. Aber wir müssen auch auf der anderen Seite schauen, was wir da für geschützte Rechte und Interessen haben, also des Blockierten, die Autofahrer. Da haben wir auch schon angesprochen, den Artikel 2 Absatz 1, die Handlungsfreiheit. Und diese Rechte müssen wir halt gegeneinander abwägen. Und das ist halt ja immer eine Einzelfallentscheidung. Und da kann man sehr, sehr viel darüber diskutieren.
Wo haben denn die Gerichte da den ersten Ansatz gelegt?
Also der erste Ansatz liegt erstmal darin, ob überhaupt Artikel 8 der Schutzbereich eröffnet ist. Das ist ja immer so die Grundrechtsprüfung, und da prüft man ja zunächst, ob der Schutzbereich eröffnet ist. Und der Schutzbereich, wenn man Artikel 8 reinschaut, sagt ja eine friedliche Versammlung. Aber da könnte man jetzt sagen, naja, wir haben vorhin festgestellt, es liegt Gewalt vor im Sinne des Paragraph 240 Absatz 1 der Nötigung. Ist das dann auch noch tatsächlich friedlich? Und da, wenn man jetzt auf den Wortlaut der Gewalt abstellt und sieht, wir haben den bejaht, könnte man sagen, okay, es liegt keine friedliche Demonstration vor, und somit ist der Schutzbereich nicht eröffnet. Allerdings wird im Schutzbereich des Artikel 8 des Grundgesetzes nicht auf den Gewaltbegriff des Paragraph 240 abgestellt, sondern es wird der verfassungsrechtliche Gewaltbegriff ins Spiel gebracht. Und da sind natürlich auch solche Handlungen, wie die letzte Generation sie vornimmt, diese reinen Sitzblockaden, die ja an sich friedlich stattfinden, wie sie ja auch immer sagen, ist von diesem Schutzbereich des Artikel 8 gedeckt.
Wäre auch ansonsten ein bisschen zirkelschlüssig, oder? Wenn man jetzt sagen würde, ich möchte hier irgendwie die Verwerflichkeit bei 240 ausschließen oder eben im bejahen, und dann habe ich aber den Artikel 8, der eine friedliche Versammlung braucht, und dann nehme ich aber den Artikel 8 nicht an, weil ja der 240 einschlägig ist, den ich ja damit aber...
Genau, der, also, das ist ein Zirkelschluss. Der würde dann in dem Sinne leerlaufen, und deswegen haben wir ja den verfassungsrechtlichen Gewaltbegriff, wonach wir uns dann orientieren. Also sagen wir dann, der Schutzbereich ist eröffnet und gehen dann weiter letztendlich in der verfassungsrechtlichen Prüfung ein bisschen auch mit dem Eingriff zum Artikel 8. Aber da muss man halt, ja, wie ich schon gesagt habe, irgendwo eine Einzelfallabwägung tätigen, um dann zu einem Ergebnis zu kommen.
Also wann, wo, wie lange hat man blockiert, hat man es angekündigt, welche Personen waren davon betroffen, an welcher Stelle, ja, und hat man vielleicht vorweg auch informiert, ja, dass Krankenwägen und so weiter eben einen Umweg fahren konnten. Man vielleicht zu Artikel 8, ich bin zwar kein Verfassungsrechtler, aber es ist natürlich so, wenn es eine normale Sitzdemonstration gibt oder eine normale Sitzstreik, führt das ja immer dazu, dass der Straßenverkehr blockiert ist und dass es zu Staus kommt, ja, und die Leute erstmal nicht weiterkommen. Aber da ist es irgendwie eher so eine Art Kollateralschaden. Da kommt es ja den Leuten nicht darauf an, die anderen jetzt in den Stau zu führen, sondern erstmal das politische Anliegen demonstrativ sozusagen zur Schau zu stellen. Anders ist es aber dann wieder, und das ist so ein bisschen die herrschende Meinung, soweit ich das verstanden habe, im verfassungsrechtlichen Schriftfunk, wenn es gerade auf diese Blockade ankommt, ja, dass man wirklich dann den Verkehr stoppt, dass man den Flugverkehr sogar stoppt, wenn man auf Fluggelände geht, dass das nicht der Sinn des Artikels 8 ist. Ja, also wenn sozusagen der Kollateralschaden zum zentralen Effekt werden soll, das ist aber hoch umstritten. Es gibt auch einige, die sagen, das ist von Artikel 8 gedeckt, was hier diese Demonstranten machen. Aber überwiegend sagt man, wenn das wirklich intendiert ist, diese Blockade, dass das dann verfassungsrechtlich nicht zulässig ist.
Ich finde das ganz interessant, weil ich finde, im Laufe des Gespräches kommt immer wieder sowas raus, dass gewisse Sachen einfach nicht angenommen werden, weil, na, wir wollen ja nicht, dass es unangenehm wird. So, ja, Rechte ja, aber nicht, dass es nervt. Okay, Dennis, du hast gerade auch den Thema Eingriff angesprochen, hast da mal so auf Deborah gezeigt. Hast du dich damit näher beschäftigt oder?
Ne, wir hatten ja auch so generell die Interessenabwägung, nimmt man ja sowohl im Paragraph 34 vor, als auch in der Verwerflichkeitsprüfung. Ja. Und dementsprechend, da sich ja Deborah auch mit Paragraph 34 auseinandergesetzt hat, kann man die, oder ist eine Interessenabwägung natürlich auch, ist sie damit Expertin.
Genau, und ich hatte mich auch nochmal damit beschäftigt, das ist zwar jetzt nicht mehr direkt die Verwerflichkeit, aber ob Grundrechte insgesamt, also oder ein einzelnes Grundrecht einen Rechtfertigungsgrund selber darstellen kann, also unmittelbar aus dem Grundrecht ein Rechtfertigungsgrund hervorgehen kann. Und das war auch ganz spannend, weil das total umstritten ist und da große Uneinigkeit besteht. Es gibt viele Argumente, die eher dagegen sprechen, weil die Grundrechte eben sehr weit und unbestimmt sind und das für einen Rechtfertigungsgrund eben schwierig ist. Und man auch sagt, der Gesetzgeber hat die gegenläufigen Interessen, die es gibt, eben bereits abgewogen, als er diese Straftatbestände oder eben auch die Rechtfertigungsgründe geschaffen hat. Und außerdem kann man jetzt bezogen auf diese Klebeaktion auch sagen, ja, eine straffreie Ausübung der Grundrechte wäre ja möglich, was wir auch schon festgestellt haben. Man kann das ja auch straffrei machen, indem man eben einfach eine Demonstration anmeldet oder so. Und dann werden Straftaten an dieser Stelle eben nicht gerechtfertigt. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, die Grundrechte sind bestimmt genug, dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht sie durch die Rechtsprechung genug ausgestaltet hat. Und außerdem gibt es eben gerade keinen Numerus Clausus der Rechtfertigungsgründe. Es gibt auch ungeschriebene Rechtfertigungsgründe wie die Einwilligung und so weiter. Also da wird wirklich in beide Richtungen argumentiert. Und es gibt jetzt auch schon Urteile bezogen auf Klimaaktivismus, wo zum Beispiel durch Artikel 4, also durch die Gewissensfreiheit, tatsächlich ein Rechtfertigungsgrund durch ein Grundrecht angenommen wurde, eben durch die Gewissensfreiheit. Weil, also dort war es so, dass es ging um den Hausfriedensbruch, ob der verwirklicht ist. Und da sind Menschen in einen Tagebau eingebrochen, um dort zu musizieren tatsächlich. Und da hat eben das Gericht dann gesagt, es hat sich hier um eine Gewissensentscheidung gehandelt. Die haben auch vor so einem Banner musiziert, wo sich eben gegen gegen den Tagebau gewandt wurde oder wie auch immer. Und es hat sich eben um eine Gewissensentscheidung bezüglich des Klimawandels gehandelt und deswegen wurde dort tatsächlich Artikel 4 als Rechtfertigungsgrund angenommen. Also das ist auch nochmal eine spannende Materie, ob das eben überhaupt möglich ist oder nicht. Und wie gesagt, sehr umstritten. Genau.
Aber wir nehmen ja die Interessen mit rein in die Verwerflichkeitsprüfung, wodurch ja auch oft abgelehnt wird, dass es kein eigener Rechtfertigungsgrund ist, die Grundgesetze, sondern dass man das dann in der Interessenabwägung irgendwo mit vornimmt.
Jedenfalls bei 240, genau. Aber wie jetzt in dem Fall bei 123, also beim Hausfriedensbruch StGB, da ist es dann eben was anderes, weil dort gibt es nicht diese Verwerflichkeitsprüfung, wo man sowieso schon die Interessenabwägung mit den Grundrechten vornimmt. Und deswegen ist es da wahrscheinlicher, dass man das annehmen kann.
Daran sieht man, dass der Paragraph 240 ein sehr spezieller Tatbestand ist. Vor allem das mit dem Absatz 2, also insbesondere das mit dem Absatz 2, die Verwerflichkeitsprüfung.
Gibt es ja wirklich nicht oft, ne, im Strafgesetz?
Nee, also die Verwerflichkeit 240 und die Erpressung, da gibt es auch nochmal.
Wobei man auch sagen muss, jetzt schon Frau C. ja auch schon angedeutet hat, es macht sicherlich einen Unterschied, ob ich hunderte von Autofahrern blockiere und stundenlang in einem Stau festhalte oder ob ich in ein Gelände hineingehe, ein Hausfriedensbruch begehe und dort musiziere. Also da ist schon auch die Beeinträchtigung der Rechtsgüter anderer schon eine andere. Und so muss man eben dann jeden Fall sehen. Und bei solchen Bagatelldelikten wie dem 123 kann man vielleicht eher mal mit einem Artikel 4 argumentieren als sonst. Aber ja, also Grundrechte können schon Rechtfertigungsgründe sein, können Entschuldigungsgründe sein. Aber es ist eben dort schwierig, wo das Gesetz, wo der konkrete Tatbestand, wie jetzt eben 240 mit der Verwerflichkeitsprüfung eben eine ganz zentrale Strafbarkeitsvoraussetzung selber definiert. Dort wird eben dann, werden die Grundrechte eher dann so als Auslegungsfaktor mit einbezogen. Ja.
Genau, in dieser Zweck-Mittel-Relation, die Herr Schramm schon ein bisschen angesprochen hat, wo die Dauer eine Rolle spielt, die Intensität, die Wichtigkeit des Transports und so weiter. Also das muss man halt alles mit in diese Abwägung mit reinbeziehen. Wenn man jetzt beispielsweise eine Sitzblockade hat, die jetzt nur, ich sag jetzt mal, 3 rote Ampelphasen dauert, dann wird das wohl eher so ein Bagatelldelikt sein. Und es ist dann nicht verwerflich. Das ist ja ein sehr, sehr geringer Eingriff letztendlich. Mhm. Aber so wie sie derzeitig ausgestaltet sind, die Sitzblockaden, indem sich die Klimaaktivisten hinsetzen und auch noch festkleben und dadurch ja die Räumung zeitlich nach hinten verschieben, wird man wohl eher annehmen müssen, dass es tatsächlich auch verwerflich ist, was sie machen. Durch dieses Festkleben und dann müssen extra Spezialkräfte von der Polizei kommen, die dann die Klimaaktivisten lösen. Es ist tatsächlich in Thüringen so, dass nur bestimmt ausgebildete Polizisten die Klimaaktivisten von der Straße lösen dürfen. Und das sind tatsächlich nicht viele. Und wenn dann eine Sitzdemonstration in, sage ich mal, Meiningen stattfindet und eine Sitzdemonstration in Jena stattfindet, eine im Osten, eine im Westen, da dauert es halt lange, bis da der richtige Polizist, der dafür zuständig ist, auch die Klimaaktivisten von der Straße entfernen darf. Und dementsprechend dauern halt die Sitzblockaden dann auch oft mehrfach über Stunden. Und da gibt es halt Amtsgerichtsentscheidungen, die schon gesagt haben, eine 2-Stunden-Sitzblockade ist nicht verwerflich und wegen der Zeit. Und eine andere Amtsgerichtsentscheidung sagt, ach, eine 30-minütige Sitzblockade ist schon verwerflich. Also das sieht man, es gibt keine klare Linie und diese zeitliche Komponente ist total unbestimmt. Das macht halt jeder Richter für sich selbstständig und sagt, was da verwerflich ist und was nicht.
Und da kommt es ja wahrscheinlich auch wieder drauf an, wie viel befahren die Straße ist und wie viele Verkehrsteilnehmende dann wirklich beeinträchtigt sind.
Das ist richtig.
Eben, also nicht nur um den reinen Zeitfaktor, aber es ist schon interessant, wie verschieden das beurteilt
wird. Aber die Klimaaktivisten legen ja gerade Wert darauf, dass sie Aufmerksamkeit erreichen. Und wie erreichen sie Aufmerksamkeit? Indem sie viele Leute blockieren. Ja. Und dementsprechend hat man ja oft mit den gleichen Fällen zu tun, dass Dutzende, also eine wirkliche Vielzahl, eine große Vielzahl an Autos blockiert werden und nicht um Mitternacht hier in Jena an irgendeiner Seitenstraße sich die Klimaaktivisten hinsetzen, sondern zur Rush Hour auf irgendeiner Hauptstraße, zu Berufszeiten, wo jeder einen wichtigen Termin hat und zum Zielort kommen möchte. Und dementsprechend suchen sich ja wirklich immer schwierige oder wirklich Faktoren aus, die gegen sie sprechen.
Wobei wir ja auch hier schon wieder diskutiert hatten, dass man sowieso im Alltag sowas wie Rush Hour und Stau eben eigentlich gewohnt ist und das quasi mit einplant in seinen Alltag, weil man in einer Stadt wie Jena oder in noch größeren Städten eben auch in Berlin oder so davon ausgehen muss, dass man irgendwie in Stau gerät, dass der dann eben von Mitgliedern der letzten Generation verursacht ist und nicht von einer Baustelle, ist dann natürlich nochmal was anderes, aber an sich.
Absolut richtig. So hat auch ein Amtsgericht tatsächlich argumentiert, dass der Stau ja auch bei einer Baustelle oder so oder bei einem Verkehrsunfall entstehen kann. Doch man muss unterscheiden, dass ja ein Verkehrsunfall meist fahrlässig passiert, hoffentlich zumindest. Und die Sitzblockaden sind ja vorsätzlich. Also der Anknüpfungspunkt, die Dauer, gebe ich dir absolut recht, ist letztendlich die gleiche, aber die Ursache, wird ja einmal vorsätzlich und einmal fahrlässig verursacht. Mhm. Und da muss man dann einen Unterschied machen und sagen, wenn ich tatsächlich vorsätzlich eine Blockade verursache, ist das verwerflich.
Ja.
Was mich da die ganze Zeit noch an diesem Verwerflichkeitsbegriff stört, ist irgendwie, also klar, man hat das immer mit unbestimmten Rechtsbegriffen in einer gewissen Weise, liegt das dann der Interpretation und Argumentation des Gerichts zugrunde. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich, keine Ahnung, auch mit Freunden zum Thema über Verwerflichkeit allgemein rede, dann denkt man ja ganz oft eher an so eine moralische Verwerflichkeit, dann irgendetwas mit diesem, ist ja umgangssprachlich, ja, das darf man nicht tun, das sollte man nicht tun. Spricht das nicht auch eher dafür, dass so ein 240 Absatz 2 vielleicht mal auch parlamentarisch näher ausgestaltet sein sollte, weil es einfach zu viel Möglichkeiten gibt, da sein eigenes moralisches Denken als Gericht reinzupacken. Also ja, natürlich, ja, wir Gerichte versuchen irgendwie objektiv zu sein, aber ich glaube, kein Mensch kann sich ja irgendwie dagegen erwehren, dass er seine eigene auch politische Grundhaltung da irgendwie ein bisschen mit reinbringt.
Natürlich, da besteht die Gefahr, dass die einzelnen Richter letztendlich ihre politische Meinung damit in ihre Entscheidung mit reinbringen. Das wird auch gesehen. Aber irgendwo muss es auch akzeptiert werden, dass durch unterschiedlichste unterer Gerichtsentscheidungen von Amtsgerichten eine einheitliche höchstrichterliche Entscheidung entsteht. Und das ist ja genau der Vorteil an unserem deutschen Rechtssystem im Vergleich zum Case Law, dass man letztendlich ja, den Begriff entwickelt, und das wird mit der Zeit auch definitiv passieren. Also wir sind ja gerade auch erst am Anfang der richterlichen Entscheidungen dazu, wie wir auch festgestellt haben. Es gibt ja größtenteils nur Amtsgerichtsentscheidungen und noch nichts Höchstrichterliches Entschiedenes, und dadurch wird natürlich dann auch der Verwerflichkeitsbegriff konkreter definiert, woran sich dann auch dann ja gehalten werden muss, indem eine gewisse Linie vorgegeben wird.
Diese Verwerflichkeit ist ja beim früher im Nötigungstatbestand von 1871 nicht enthalten. Da kam, die Nazis haben das erst eingeführt mit dem gesunden Volksempfinden. Ne? Das darf nicht gegen das gesunde Volksempfinden verstoßen. Dann hat man es nach dem Zweiten Weltkrieg ersetzt durch die Verwerflichkeit. Ich meine, ein großes Thema ist ja immer noch auch bei der Verwerflichkeit, dürfen wir irgendwie die Ziele, die diese Klimaaktivisten verfolgen, überhaupt einbeziehen, und können wir sie positiv einbeziehen? Dürfen wir Juristen überhaupt diese Ziele positiv zugunsten der Täterinnen und Täter sozusagen hier berücksichtigen? Da gibt es etwas einen Streit. Die Gerichte sagen ja häufig, nein, das dürfen wir nicht. Es ist zwar so, dass die Fernziele, die damit verfolgt werden, schon bei der Abwägung mit eine Rolle spielen, aber eigentlich müssen wir Juristen uns raushalten. Wir dürfen das nicht irgendwie bewerten, was die damit bezwecken. Denn sobald wir sagen, das ist ein legitimes Ziel, fangen wir an, uns schon mit denen zu solidarisieren. Ne, das ist so ein bisschen das Argument, das da häufig kommt. Ein Argument, das mich nicht wirklich überzeugt. Denn ich kann auch Verständnis zeigen für eine Zielsetzung, ohne dass ich mich mit ihr identifiziere. Ja. Also selbst wenn ich auf dem Standpunkt stehe, ja, hat eh keinen Sinn, oder wir müssen eher die Folgen abschwächen, oder den Klimawandel gibt es gar nicht, muss ich doch eigentlich als Richterin oder Richter oder als Staatsanwältin hergehen und sagen, welche Ziele denn hier ein Motiv sind. Und wenn das irgendwie nicht völlig inakzeptable Ziele sind, denke ich, kann man das mit bei der Interessenabwägung mit ins Spiel bringen. Aber das ist wirklich sehr umstritten und fast eine Minderheitsmeinung zu sagen, also jetzt so in der Rechtsprechung, zu sagen, also wir dürfen diese Ziele auch mit berücksichtigen, wobei wir dann eigentlich fast schon wieder beim zivilen Ungehorsam sind. Wir sind nämlich mit unserer Verwerflichkeitsprüfung noch gar nicht am Ende im Grunde genommen. Weil ja auch diese Klimaaktivisten immer sagen, sie praktizieren zivilen Ungehorsam.
Genau, und das wird insbesondere von Ihnen eben auch als Rechtfertigung herangezogen, und deswegen kann man natürlich darüber nachdenken, ob man sagt, ziviler Ungehorsam selbst kann einen Rechtfertigungsgrund darstellen. Das Problem hieran ist aber, dass der zivile Ungehorsam gar kein einheitlicher Begriff ist und erst recht keine juristische Kategorie, wo man sagen kann, okay, dann und dann liegt er vor. Und allein dadurch, dass die Ausübenden ihre Aktionen eben als zivilen Ungehorsam bezeichnen, heißt es nicht, dass er automatisch gegeben ist oder erst recht nicht, dass er dadurch gerechtfertigt ist. Ursprünglich kommt der Begriff oder wird vor allem in Verbindung gebracht mit Mahatma Gandhi und Martin Luther King und die haben eben damals aufgerufen zu zivilen Ungehorsam im Kampf gegen die Apartheid und die Rassentrennung und so weiter. In Deutschland wurde der Begriff wiederum geprägt durch die Proteste gegen die Notstandsgesetzgebung und den NATO-Doppelbeschluss, aber auch den Ausbau der, also gegen den Ausbau der Atomkraft. Und insgesamt wird hier meistens auf die Definition von John Rawls abgestellt. Hiernach liegt ziviler Ungehorsam vor, wenn es sich um eine gewaltlose, öffentliche und gewissensbestimmte, jedoch politische, gesetzeswidrige Handlung handelt, welche gewöhnlich zur Herbeiführung einer Gesetzesänderung oder einer Änderung der Regierungspolitik durchgeführt wird. Ähnlich wird auch vom Bundesverfassungsgericht der zivile Ungehorsam definiert. Und die Merkmale, die man daraus schließen kann, sind: zum einen muss ein vorsätzlicher Rechtsverstoß vorliegen, zum Beispiel eben gegen ein Strafgesetz wie beim 240 StGB. Sehr wichtig ist aber, dass die Protestierenden den Staat und die Verfassung anerkennen, vielleicht auch in Abgrenzung zum Beispiel zu der Reichsbürgerszene oder so. Das sind eben, man steht hinter der Verfassung und möchte diese ja gerade schützen zum Beispiel. Deswegen wird sich auch immer auf Artikel 20a Grundgesetz berufen. Weiterhin gibt es die Bereitschaft, rechtliche Konsequenzen, die aus dem Normbruch eben hervorgehen, zu tragen. Das heißt, man nimmt auch in Kauf, dass man eben eine Geldstrafe zahlen muss oder ins Gefängnis sogar kommt dadurch. Außerdem muss ziviler Ungehorsam eben öffentlich begangen werden. Der Protest muss moralisch begründet sein, hier eben durch das Gewissen oder eben auch durch den Klimawandel insgesamt, dass man das eben nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Es muss ein politischer Akt sein und es muss auch hier wieder Gewaltfreiheit vorliegen und auch hier wieder stellt sich das als das kritische Merkmal dar, weil hier zumindest eben nicht der Gewaltbegriff des 240 StGB Anwendung finden sollte, zumindest meiner Meinung nach und viele andere Meinungen nach, sondern
die sich an dir orientiert haben, oder?
sondern eher auch der verfassungsrechtliche Begriff der Friedlichkeit sollte hier herangezogen werden, weil man sonst quasi fast keine Aktion zivilen Ungehorsams hätte. Und dann würde eben Gewalt vorliegen, wenn der Widerstand mit dem Einsatz von physisch wirkenden Zwangsmitteln gegen Personen oder Sachen einhergeht, wobei auch hier wieder umstritten ist, ob eben die Sachbeschädigung noch vom zivilen Ungehorsam erfasst ist. Aber zumindest dieses Kleben fürs Klima würde dann schon zivilen Ungehorsam auf jeden Fall darstellen. Aber ob dadurch eben Rechtfertigung eintreten kann, ist dann die andere Frage. Und da kann man sagen, man muss irgendwie diese ethische Rechtfertigung und die juristische oder rechtliche Rechtfertigung trennen. Und auf moralphilosophischer Ebene kann das durchaus möglich sein, dass man sagt, okay, wenn das wirklich ein Ziel ist, was eben auch irgendwie in der Verfassung steht und wenn man hinter der Verfassung steht und quasi für das Gemeinwohl kämpft, dann sollte das durchaus möglich sein. Aber in rechtlicher Hinsicht ist das sehr viel schwieriger. Und wurde vom Bundesverfassungsgericht auch als widersinnig bezeichnet, dass eine Handlung, die per Definition im rechtswidrig ist, eben eine Rechtfertigung für Gesetzesbrüche darstellen soll. Das ist dann irgendwie, ja, so zirkelschlüssig. Und insgesamt ist auch bei diesen ungeschriebenen Rechtfertigungsgründen eher Zurückhaltung geboten, weil diese ja auch wieder zum Beispiel dann die Notwehrrechte Dritter einschränken und deren Strafbarkeit ausdehnen. Und deswegen müssen die zumindest gewohnheitsrechtlich anerkannt sein. Und das ist beim zivilen Ungehorsam im Moment einfach nicht der Fall. Also weder von der Literatur noch von der Rechtsprechung wird gesagt, ziviler Ungehorsam stellt einen Rechtfertigungsgrund dar. Sondern vielmehr müssen Akte zivilen Ungehorsams gerechtfertigt werden, eben zum Beispiel durch § 34 StGB oder durch Grundrechte, eben durch die Rechtfertigungsgründe, die wir gerade schon besprochen haben. Also genau. Kann ziviler Ungehorsam selber, auch wenn das oft genug so von den Protestierenden quasi als Rechtfertigungsgrund angenommen wird, kann er rechtlich gesehen keinen Rechtfertigungsgrund darstellen.
Das wäre ja damit dann ein Freifahrtschein für alle irgendwo, weil ja das so unbestimmt irgendwie ist.
Ja, und weil es eben einfach insgesamt keine rechtliche Kategorie ist. Und man kann sich zwar auf diesen Begriff von oder auf diese Definition von Rawls berufen und versuchen irgendwie einzuordnen, wann liegt ziviler Ungehorsam vor, wann nicht. Aber das dann als Rechtfertigungsgrund irgendwie heranzuziehen, das, wie gesagt, ist auf ethisch könnte ich das auf jeden Fall mir gut vorstellen und wird es auch vertreten, aber ja, rechtlich ist das wirklich bisher noch gar nicht angenommen worden.
Da habe ich auch ein tatsächlich schönes Zitat noch von unserem Bundesjustizminister Marco Buschmann. Das würde ich gerne mal zitieren. Wir leben in einem Rechtsstaat, da gelten die gleichen Regeln für alle. Was jetzt die Klimakleber tun, probieren dann möglicherweise als nächstes die Reichsbürger oder radikale Abtreibungsgegner.
Gut, da hat er vielleicht eher als Politiker sich geäußert. Als Jurist. Vielleicht kann ich noch etwas sagen zum zivilen Ungehorsam, dass es durchaus Stimmen in der rechtswissenschaftlichen Literatur gibt, die das als zumindest als Entschuldigungsgrund anerkennen, vor allen Dingen der große Klaus Ruxin. Ja, der Münchner Strafrechtsprofessor hat in seinem Lehrbuch und auch in Festschriftbeiträgen gesagt, dass man Personen, die zivilen Ungehorsam ausüben, um durchaus aus ihrer Sicht sehr billigenswerte Ziele zu verfolgen, dass denen der Staat mit Nachsicht begegnen sollte. Ja, dass er da wirklich auf Strafe verzichten sollte. Mein Doktorvater Theodor Lengner hat etwas Ähnliches gesagt, dass man da irgendwie eine Amnestie vielleicht durchführen könnte bei den Nachrüstungsgegnern. Ruxin sagt, das sagt nämlich, das ist ein Entschuldigungsgrund, weil er sagt, wir bestrafen nur dann jemanden oder machen ihn einem Schuldvorwurf, wenn es auch aus general- und spezialpräventiven Gründen einen Grund gibt, ihn zu bestrafen. Wenn da jetzt aber hehre Ziele verfolgt werden und die Maßnahmen des zivilen Ungehorsams nicht zu radikal sind, sondern sich eher noch im Bereich der Bagatellen bewegen, also der Sachbeschädigung des Hausfriedensbruchs, dass dann sozusagen der zivile Ungehorsam einen Entschuldigungsgrund darstellt. Wobei man jetzt sagen muss, das hat er entwickelt mit Blick auf die Nachrüstungsdiskussion, mit Blick auf die AKW-Proteste. Und da hatten wir natürlich auch ein großes Bedrohungsszenario durch die Atomwaffen, durch die Aufrüstung im Westen und Osten. Und wir hatten ähnliche Aktionen, allerdings nicht in dieser Massivität, wie wir sie jetzt haben, durch die Klimaaktivisten. Also mit anderen Worten, es gibt durchaus Stimmen in der Literatur. Auch Hassemer, der verstorbene Bundesverfassungsrichter, hat auch in die Richtung gedacht, ja, dass ein ziviler Ungehorsam doch zwar kein Rechtfertigungsgrund, aber doch irgendwie ein Strafausschließungsgrund sein sollte, mit Blick darauf, dass wir uns die Frage stellen, können wir nicht angesichts der Art und Weise, wie die vorgegangen sind und welche Ziele sie verfolgt haben, nachsichtig sein? Muss man nicht Verständnis haben, sozusagen, ohne dass wir das gleich billigen oder uns damit identifizieren? Können wir nicht Verständnis haben für das, was diese Gruppen tun? Und müssen wir hier dann nicht die Konfliktbewältigung außerstrafrechtlich irgendwie erledigen? Also, aber man muss sagen, es ist eine Minderheitsansicht geblieben, aber eine sehr interessante. Greco, der das Lehrbuch übernommen hat, mein Kollege aus Berlin, hat sich dieser Ansicht auch angeschlossen, hat gesagt, das kann nicht gerechtfertigt sein, weil es einfach in einer Demokratie bestimmte Verfahrensabläufe gibt, wie etwas zu ändern ist, wie Gesetze zu ändern sind, wie man seine politischen Ziele erreichen kann. Das geht nicht, dass diese Entscheidungsprozesse unterlaufen werden durch diese Personen, die sich für den Ungehorsam ausüben. Aber auch wenn wir sagen, es ist rechtswidrig, bedeutet es nicht, dass es automatisch strafbar sein sollte.
Das finde ich auch spannend an diesem Ansatz, dass es eben ein Entschuldigungsgrund darstellt und kein Rechtfertigungsgrund, dass man trotzdem noch diese rechtswidrige Tat hat und deswegen eben immer noch zum Beispiel andere Notwehr dagegen üben können oder Polizisten eben damit dagegen vorgehen können. Genau. Aber man also eben auf der nächsten Ebene dann trotzdem noch sagen kann, okay, es liegt eben trotzdem keine Strafbarkeit vor. Aber ja.
Das ist dogmatisch in der Tat spannend, ja, wie er das konstruiert. Das ist schon interessant. Ja, ja. Denn wir verbinden ja eigentlich mit der Schuld sonst persönliche Vorwerfbarkeit, geistige Erkrankungen, psychische Erkrankungen. Und er hat halt auch ein ganz anderes Verständnis von Schuld. Vorwerfbarkeit versteht er auch dann im Sinne von ethischer oder ja, ne, man sagt ja immer, Strafe ist ein sozialethisches Unwerturteil, ne, mit einem moralischen Vorwurf, ne, Verantwortlichkeit. Also er redet ja eher von Verantwortlichkeit, ne, und dass man sagt, ja, da verzichten wir eben auf diesen Vorwurf.
Und also dann, als kleinen dogmatischen Schlenker.
Und dann könnte theoretisch Notwehr gegen die
Notwehr ist möglich.
Ja. Wozu wir auch noch dann später kommen werden. Aber zu dem zivilen Ungehorsam, da werden wir natürlich dann auch nochmal irgendwie in der Strafzumessung drauf zurückkommen, ob das da Berücksichtigung finden sollte. Aber wir sind ja ein bisschen abgeschweift jetzt. Wir waren ja eigentlich bei der Verwerflichkeit. Und vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen kurz zusammengefasst. Also wenn sie tatsächlich die Klimaaktivisten vorher den Ort und die Zeit bekannt geben, also konkreten Ort, nicht irgendwie die Lahmlegung Berlins oder die Lahmlegung des Regierungsviertels, das wäre viel zu unbestimmt, sondern wirklich die Straße und die Zeit, dass man sich darauf eingestellen kann und andere Wege finden kann, um zum Zielort zu kommen, dann ist das denen in der Verwerflichkeitsprüfung tatsächlich zugute zu halten und kann es auch im Einzelfall nicht verwerflich sein. Aber tatsächlich, so wie es derzeit ist, die Ausgestaltung, wird man wohl eher annehmen müssen, dass ihre Sitzblockaden tatsächlich auch verwerflich sind.
Gut, dann würde ich an dieser Stelle hier diese Folge zumindest für beendet erklären und wir hören uns alle wieder in einer Woche. Lasst gern eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar, das gibt es bei Spotify, es gibt die Möglichkeit, nutzt die Möglichkeit, nutzt gerne auch die Möglichkeit, uns mal irgendwie zu schreiben, wie ihr jetzt das fandet, dass wir mal eine Spezialfolge gemacht haben, und schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.